Ich nehme Sie heute mit auf eine Reise ins Frühmittelalter. Welche Zeit?
530 bis 612 ist so unser Hauptaugenmerk.
Wer reist?
Brandolf.
Und Heria.
Wir spannen heute einen Bogen aus alter Zeit in die neue Zeit, in die Gegenwart. Ich habe Heria und Brandolf Höss in ihrem Alemannenmuseum in Mäda besucht. Und wir reden über Brauchtum, Naturverbundenheit, Wildnispädagogik und natürlich gibt's auch einen Mini-Ausflug in die Kräuterkunde. Schön, dass Sie mit dabei sind. Haben Sie gewusst, dass es in Mäda ein Alemannenmuseumsdorf gibt? Ich treffe mich dort mit Heria und Brandolf Höss. Und wir sitzen hier in der kleinen Waldlichtung, hören die Vögel singen und rund um uns sind hohe Bäume und Sträucher und man fühlt sich geborgen, beschützt, behütet. Lass uns eine Führung machen, Brandolf.
Also wir sind jetzt da im Alemannenmuseumsdorf. Eigentlich ist es ja kein Dorf, sondern ein Einzelhof. Aber am Anfang haben wir nicht gewusst, wie groß es wird, dann haben wir es gleich Dorf genannt. Aber jetzt ist es eigentlich ein Bauernhof aus dem Frühmittelalter, also um 530 sind die Alemannen nach Vorarlberg so siedelnd eingewandert, nimmt man mal an. Und das ist jetzt so ein Hof, wie zu der Zeit einfach die Leute gebaut und gelebt haben. Und wo wir uns mit dem Thema angefangen haben, beschäftigen, war es immer ein bisschen zu wenig zum in den Büchern sehen, Langhaus, Grubenhaus und so weiter. Und wir haben wollen durchlaufen, wir haben es wollen erfahren und spüren, das Ganze. Und dann haben wir eben gesehen, wir bauen das Museum, um das Ganze auch wirklich erfahrbar machen. Und wenn man es selber baut, mehr geht denn schon nur, um es wirklich erfahren.
Neben dem Eingang in der Waldlichtung auf der rechten Seite ist das größte Gebäude.
Das ist unser Wohnhaus oder Langhaus. Und das ist jetzt 5x12 Meter. Es hat aber auch 30 Meter lange Gier, je nachdem, wie der Bauer aufgestellt war. Das ist jetzt also ein durchschnittliches Wohnhaus von früher. Ja, also da sind wir jetzt im Langhaus hin und der Grundriss haben wir mit dem Alemannenmuseum Ellwangen geplant. Also die Häuser, die wir haben, sind nach Bodenfund nachgebaut, aber da selber hat es nie einen Siedlungsraum gegeben. Das war früher Schwemmland. Aber das ist jetzt also eine Pfostenbauweise mit Lehmwand und Schilfdach. Und die Materialien sind von da eigentlich hauptsächlich, was auch da wächst und da war zum Verbauen. Der hintere Teil vom Haus ist die Stube, hat da damals eine Stube geheißen. Da ist Schlafplatz und Feuerstelle. Und der nordöstliche Teil ist mehr so eine Werkstatt oder auch Stallteil gewesen, weil man mit den Tieren im Haus auch gleich die Wärme mitverwendet hat, um im Winter quasi das Haus mitheizen mit der Tierkörperwärme. Und darum sind so Wohnstallhäuser gewesen, aber nicht immer. Also es hat da reine Wohnhäuser gegeben, was wir jetzt da auch haben.
In der Mitte von dem Gebäude ist die Feuerstelle und heutzutage, da schaut man mit der Familie Fernsehen. Und früher hat man ins Feuer geschaut und sich Geschichten erzählt. Und wir alle wissen ja, wie schön es war, in ein kontrolliertes Lagerfeuer zum Innischauer und so die Gedanken fliegen zum Lau. Also diese Geselligkeit und das Zimmer etwas erzählen und Zimmer ein kleines Führlager und ein kleines Sinieren, das kann ich mir da jetzt richtig gut vorstellen. Also das hat es damals ja schon gegeben und ich nehme auch, dass ich noch so manche Gedichte, Geschichten, Gesänge und so weiter entstanden.
Das machen wir da natürlich auch, ja. Ja, also im Führlager wird dann meistens nie langweilig, genau, und ja, dann fangen auch die Geschichten an und Lieder.
Und es hat ein Instrument gegeben, die Leier. Das alte Wort, etwas leiern oder dahersägen, also rezitieren oder Geschichten erzählen, hat das Instrument den Namen auch gekriegt. Mhm. Das ist also ähnlich ein Vorgänger der Gitarre und da kann man ganz gut tolle Geschichten oder Lieder dazu singen, zu dem Instrument.
Jetzt stehen wir vor. Das ist jetzt so die kleinste Form von Grubenhaus, also Grubenhäuser gehen in die Erde runter. Und das ist jetzt so 40 cm Grubentiefe und zwei Pfosten mit Dach und die sind sehr stabil und irrsinnig praktisch. Also wir schaffen wahnsinnig gern da drinnen, weil es einfach ein sehr angenehmes Werkstättle ist.
Und da wird wirklich etwas geschaffen?
Da wird wirklich etwas geschaffen, ja. Und es ist durch das, dass es so eine dreieckige Form hat, da irrsinnig stabil. Und durch die Grubentiefe hat man einfach einen größeren Raum. Wir haben da oft, wo Pfeil macht oder ein Schild schnitzt oder sonstige Sachen. Ja, das ist jetzt das große Grubenhaus. Mit dem kleinen Eingang. Und das waren auch Kellerbauten zum Lagern. Und wir haben jetzt da eine Webstube hin, weil schon beschrieben wird, dass die germanischen Völker unter der Erde gewebt haben. Und wenn wir den Webstuhl dahin haben, blieb das Gewebe schön feucht. Und man kann sehr gut die Stoffe weben, weil der Webstuhl den die Fäden gut durchgleiten können. Und ist man mal ein bisschen länger hin, ist so von der Lichtverhältnisse möglich zum Weben, weil sich das Auge mal dran gewöhnt. Das ist so ein sogenannter Gewichtswebstuhl. Ja, da haben wir ein kleines Krüttereckerle oder Krüttergärtle, weil halt Krüter der Medizinschrank und Gewürzschrank früher war. Und es gibt da etliche Funde, wo man überrascht ist, wie die Knochen verheilt sind, wie Verletzungen verheilt sind und das alles noch mit Krüttern möglich war oder unterstützt worden ist. Also da ist halt auch sehr viel Wissen verloren gegangen, aber man ist heute eigentlich gerade im Thema Kräuter wieder sehr dran, das Wissen wieder hochzubringen, alte Schriften wieder zu finden und lesen, ausprobieren, machen. Und Kräuterkunde ist natürlich ein riesiges Thema, da können wir vielleicht später noch ein bisschen was dazu sagen.
Unbedingt, ja.
Da haben wir noch den Backofen, der ist husse gestanden und das ist ein Zirkulationsofen, das heißt, da heizt man ein und oben gibt es kein Ofenrohr, sondern die Luft zirkuliert in der Kuppel. Und wenn man da so eine Stunde lang einheizt oder eine Dreiviertelstunde die Säge, dann ist er heiß genug, dass man wirklich Brot backen kann, Fleisch, alles, was man eigentlich backen oder heiß machen will. Ja, da sind wir noch in unserem Dorfheiligtum von Magatius, einem Geschichtsschreiber von der damaligen Zeit, weiß man, oder der beschrieb es das so, dass die Alemanner Berge, Bäume, Schluchten und Gewässer gehabt haben, wo sie ihre Götter verehrt haben. Und da viele Tiere den Kopf abgeschlagen haben und die mit verehrt haben. Wenn man aber andere Kulturen vergleicht, dann waren das meistens, nimmt man auch Versöhnungsopfer mit der Tierseele. Wenn ein Tier geschlachtet worden ist zu einem hohen festlichen Anlass, dann ist der heiligste Teil meistens Kopf, Knochen und Fell gewesen. Und der ist dann da im Heiligtum aufgestellt worden und mit Gebeten in die Anderswelt begleitet worden und dann mit verehrt. Aber das ist alles recht schwierig zu interpretieren, da es da keine schriftliche Aufzeichnungen gibt. Da kann man nur auf andere Kulturen schauen, wie die das zum Teil heute noch handhaben.
Wir reden ja von einer Zeit ab 530 nach Null. Haben die Alemannen auch irgendwelche Götter verehrt?
Also man weiß von ganz selten, zum Beispiel am Fibelfund, wo der Name Wotan und Donar aufschienen. Oder Zaubersprüche von Sunna und Sintgund und Fria und Volla. Also es ist ein polytheistisches System gewesen, darum, also ich persönlich muss sagen, dass, wenn man jetzt christliche Land Europa immer kleine Anführungszeichen setzt, man müsste eigentlich sehr christianisiertes Land. Und die Kultur, die vorher da war, ist nicht besser und schlechter gewesen wie andere Kulturen. Aber es lohnt sich immer wieder einen Blick darauf zu werfen, weil es extrem spannend ist und eben man auch heute noch, wie von jeder anderen Kultur, einiges lernen kann. Allerdings, wie gesagt, haben sie nichts aufgeschrieben, darum muss man einfach ein kleines Resten graben oder in Norden vergleichen, wo es noch länger Bestand gehabt hat, die nordische Kultur, wenn man so will. Und da kann man doch Vergleiche oft einmal finden. Zum Beispiel im 4. Jahrhundert haben die Alemannen die Wochentage, das ist ein bisschen von den Römern übernommen worden, auf die Götter gelegt. Und im Dialekt sagen wir zum Beispiel bis heute noch die Namen von diesen Göttern. Also der Ziu war der Himmelsgott und wir sagen Ziustig, der Ziustag. Der Donar war der Donnergott, Donnerstag. Denn der Wotan wäre der Mittwoch gewesen, der hat sich im Englischen Wednesday erhalten und im Schwarzwald sagen sie im Dialekt einen Wunschtig. Okay. Und Sunna und Mond als Montag und der Samstagkupfer der Saturnalien, das ist ein kleiner römischer Einfluss, wäre eigentlich Lodurstag und der letzte Tag der Woche gewesen. Aber da gibt es immer überall ein kleines Resto im Brauchtum oder in Sagen, wenn das wilde Heer über die Nacht daherkommt, die wilde Jagd. Ja, da gibt es noch so Reste, wo ein Kleber auf die Zittner hinedeuten.
Heute sind Heria und Brandolf Höss zu Gast in den Ansichten. Wir sitzen in Mäder im schönen Alemannenmuseum der alemannischen Brauchtums- und Kulturgemeinschaft Vorarlbergs. Wie lange gibt es euch schon?
Gegründet ist der Verein 1996 war. Auf ein paar Leute, die sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen haben wollen. Und wir versuchen einfach die Dinge, die überliefert sind, die arbeiten wir mit Museen viel zusammen, versuchen einfach das praktisch erfahrbar und umsetzbar machen.
Wir sind ja da drauf gekommen.
Also es war eigentlich eine Beschäftigung, wie gesagt, mit der Naturvölker-Sichtweise der Welt oder naturverbundener Völker. Uns hat immer die Sprache zur Natur sehr fasziniert und berührt, wenn man zum Beispiel amerikanischer nativer Menschen zugehört hat, wie sie über Natur und Tiere sprechen. Und irgendwann ist einfach die Frage auftaucht, wenn in Europa das noch lebendig war, wenn das, wo das noch gelebt worden ist. Und so hat eigentlich die Suche angefangen. Und das Interesse nach dem, was einfach da bei uns daheim war.
Und den habt ihr euch auf die Suche gemacht?
Genau.
Und dann sind wir zurück in der Geschichtsbüro. Gibt es da Vereine, wo man sich kundig machen kann?
Es war ein bisschen lustig am Anfang, weil wir gemeint haben, wir sind die Ersten und Einzigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da waren am Anfang nur Bücher, aber wir haben dann ziemlich bald wieder festgestellt, dass wir es doch geirrt haben und es doch etliche Leute schon gibt, die sich mit dem auseinandersetzen. Und auch Gruppen und Vereine bestand, die das schon machen. Und dann hat man sich auch mit denen ein bisschen vernetzt und austauscht. Aber vor allem haben wir Museen besucht und mit dem Museumsleiter gesprochen. Und weil wir eigentlich Wert darauf legen, dass das, was wir machen, auch eine Grundlage hat, die man ernst nehmen kann, die auch wir selber ernst nehmen können und auch etwas derner bringt, die das Ganze besuchen oder auch erleben möchten und nicht auf einer eigenen Weltsicht aufgebaut ist, die wir uns aus dem Kopf selber erdenkt haben, Fantasie, sondern dass es Grundlagen gibt dafür.
Mhm. Was machen ihr da?
Also wir bieten da im Museum selber 3-Stunden-Programme für Schulen an. Und das ist eigentlich geeignet für alle Altersklassen, das passen wir einfach dann am Alter an, ja, an Schwierigkeitsgrad, an Informationen und so weiter. Dann besuchen wir Schulen auch und machen lebendige Geschichtsstunden mit einem Kistle, wo verschiedene Sachen drin sind, wo wir den Schülern zeigen. Und dann haben wir aber auch noch die Alemannenschule, das ist aber für Erwachsene, wo das Naturwissen wieder lernbar macht. Das, was wir da im Museum machen, ist eigentlich der Wohnbereich, so wie die Leute gewohnt haben und welche Häuser sie gehabt haben. Und das Ganze ist aber gedreht worden vom Wissen um die Natur selber. Also welche Hölzer kann ich für was verwenden, was für Tiere gibt es, das kann man im Spurenleser wieder lernen. Also vielmal weiß man gerne, dass man es lernen kann und das hat auch mich immer wieder überrascht. Wenn ich zum Beispiel Vögel hernehme und ich bin ein Mensch, der das erste Mal versucht, Vögelstimmen zu erkennen, dann ist es ein Wirrwarr von Lauten und Klängen und ich komme da kaum zu Gang. Und es gibt aber Methoden, die recht einfach eigentlich sind, wie man sich da zurechtfindet. Und es ist dann extrem spannend zum Rauskriegen, dass der Vogel einen Bodenalarm ansieht und man nachher auch die Katze oder den Fuchs oder was auch immer wirklich sieht und die Natur immer mehr zum Sprechen anfängt. Und das ist eigentlich das Tolle daran, dass es lebendig wird. Und das ist etwas für mich, wo für mich in dem Museum sehr wichtig ist, dass wir nicht nur den historischen Hintergrund beleuchten möchten, sondern dass wir auch wirklich etwas machen möchten, wo zeitlos ist, wo man heute gut brauchen kann wieder, wo man sich selber viel entdecken kann und auch die Natur um sich herum, weil es also mit uns immer sehr einfach an dieser Welt vorbei zum Leben, bös gesehen, sterben, gelebt haben und man hat eigentlich den Planet nie wirklich erlebt oder erfahren oder wahrgenommen. Und was nicht in meiner Wahrnehmung ist, ist auch nicht in meiner Weltsicht oder nehme ich auch nicht wahr. Ich kann auf eine Wiese schauen und nur Grün sehen oder ich sehe Spitzgräs, ich sehe Veilchen, ich sehe Löwenzahn, ich sehe den Wiesenknopf und alle, wie sie dort sind. wenn es in meiner Wahrnehmung ist. Und das geht aber nur, wenn ich mich damit beschäftige.
Und es ist aber in dem Fall auch eine Wahrnehmungsschulung.
Mir fällt halt immer die Geschichte ein, das war auch ein amerikanischer Native, der gesehen hat, wenn er nach Europa kommt, dann hört er immer die Leute sagen, ein Vogel sitzt auf dem Baum. Und er tut das immer seltsam, weil er kennt die Kohlmeise und er kennt die Birke und bei einer sieht man, eine Kohlmeise sitzt auf der Birke. Und er findet, wir haben so einen ungenauen Umgang mit der Natur. Und dadurch übersehen wir auch ganz viel. Wenn ich aber wann ich anfange, kann ich so respektieren und kann damit auch einen Umgang finden. Und je genauer ich schaue, desto mehr nehme ich halt wahr.
Die Sachen, die jetzt Brandolf angesprochen hat, sind darum wichtig, dass sie die Vogelstimme kennt, zum Beispiel, wenn man eben von der Grundlage ausgeht, dass die Menschen die Natur als Grundlage gehabt haben. Dann ist es wichtig, dass ich weiß, wenn der Vogel mir Alarm angibt, das ist fürs Jagen wichtig. Also die Menschen haben ja müssen die Nahrung aus der Natur holen und so waren die Tiere Anzeiger für gewisse Sachen. Eben, wo befindet sich was? Kommt jemand? Dann sind die Tiere meistens auch verschwunden und sind geflüchtet. Also dort habe ich sicher keinen Jagderfolg mehr. Man hat die Zeichen der Natur einfach zum Lesen gewusst. Wo wachsen die Pflanzen? Was für eine Landschaftsbedingung muss sein? Muss es feucht sein oder ist es eher trocken? Welche Pflanzen wachsen dort? Und so hat man die Natur irgendwie gelesen wie ein Buch. Und dort drinnen ist dann gestanden, wo ich was für meine Nahrung und für mein Wohlbefinden, fürs Leben gefunden habe.
Die Menschen konnten früher die Natur lesen wie ein Buch, hat Heria gerade vorher erzählt. Und wer öfter durch den Wald geht, der kennt vielleicht auch die einzelnen Plätze, an denen ganz bestimmte Kräuter und Pflanzen jedes Jahr wieder wachsen. Und zwar immer an derselben Stelle. Zum Beispiel der Bärlauch.
Genau.
Die wachsen immer an einem bestimmten Platz und da muss etwas sein und da fragt man sich, was ist jetzt da? Was ist jetzt da, dass genau dort immer die Bärlauchplätze sind?
Ja, genau. Und wenn man dann in das Buch einmal hineinschaut, dann weiß man, dass der Wald einen gewissen Aufbau hat im Jahreszyklus und einen Ablauf. Und da ist es zuerst so, dass zuerst der Boden bedeckende Pflanzen wachsen, weil sie am Anfang sehr viel Licht haben, weil der Wald noch keine Blätter bietet. Und wenn dann der Wald oder die Bäume dann die Blätter gemacht haben, dann sind dann die Pflanzen zurückgezogen wieder. Der Bärlauch zieht sich ja dann im späteren Frühjahr ein und er hat auch gar keine Möglichkeit mehr dort zum Wachsen. Und das ist so ein zeitlicher Ablauf und den hat man sich auch richten müssen. Mhm. Wir haben da in Mitteleuropa die Jahreszeiten und dort ist es ganz wichtig sei, dass man Vorratshaltung betreibt. Oder?
Sonst hätte man nicht überleben können, ist klar. Da muss man die Natur schon genau beobachten. Ihr habt da so einen Kräutergarten. Wenn man schnell vorbeischaut, sieht man einen Haufen Brennnesseln. Und jetzt würde so mancher sagen, Brennnesseln, es ist ja jetzt nicht gerade unbedingt so das Wahre. Aber trotzdem, jetzt grad, wenn wir gerade bei der Brennnessel bleiben, ja, ist ja ganz eine wichtige Pflanze.
Es ist nicht so, wie wir den Garten uns denken, dass er angesetzt worden ist. Das hat auch stattgefunden mit verschiedenen Getreidearten. Aber wichtig war immer die Grundlage der Völker, die Nahrungsmittel, die da auf der Wiese wachsen. Das sind die Wildkräuter, die wir zur Verfügung haben. Und die waren einfach Lebensgrundlage. Da gehört eben die Brennnessel ganz genau dazu, weil sie war der damalige Spinat. Und wenn man die Brennnessel heute genauer untersucht, das macht man ja in Labore, dann findet man außer, dass das ganz viele Vitamine, Spurenelemente, Eisen enthält, also ganz viele wichtige Lebensgrundbausteine, die unser Körper zum Gesundbleiben braucht. Und eben, man ist auf die Wiese rausgegangen und hat geschaut, was wächst dort einfach. Und die Brennnessel ist dort eine ganz gute Nahrungspflanze, weil sie reichhaltig vorkommt. Ich kann viel davon ernten und habe den Vorteil, dass ich nicht einmal einen Garten abpflanzen muss, sondern die kommt, wo sie kommen will. Mhm. Und muss nur wache Augen haben und kann sie sammeln, wenn ich sie brauche.
Was ist bei euch noch da in dem Kräutergarten dahinter?
Ja, eine ganz tolle Pflanze habe ich da noch mitgebracht. Das wächst auch überall und ist für die Gärtner als Unkraut verschrien. Der Giersch ist auch eine super Wildpflanze mit sehr viel Vitamin C und ist sehr reinigend. Kann man sehr gut in Suppen, Eintöpfe oder Smoothies. Heutzutage macht man gerne Smoothies.
Grüne Smoothies, genau.
Genau, in Salat. Also ist eine ganz tolle Pflanze noch. Wichtig ist halt, dass man den Blick dafür entwickelt und dass man sie nicht verwechselt tut. Weil gerade bei der Doldenblütler, das was der Giersch jetzt auch noch wäre, ist es ein bisschen schwierig, die Verwechslungsgefahr mit anderen auseinanderzuhalten. Aber wenn man die Merkmale auseinanderhalten kann, dann kann auch nichts passieren.
Mhm. Ja, das ist in der Natur eh immer so, dass man genau schauen muss. Und ich nehme auch, früher hat man viel ausprobiert, das muss man ja Gott sei Dank heutzutage nicht mehr ausprobieren, sondern man kann es nachlesen und nachschlagen. Das ist
genau, dort waren eigentlich uns auch die Tiere ein grosser Lehrmeister, weil wir haben die auch beobachtet. Dann hat man gesehen, wenn die Bauchweh haben oder Ziegen zum Beispiel, die essen ganz bestimmte Kräuter, wenn sie Verdauungsprobleme zum Beispiel haben. Und so hat man auch die Medizin dazu ein bisschen noch, wie könnte was wirken. Mhm. Jede Pflanze ist eine andere Persönlichkeit und hat eine andere Wirkkraft. Und so hat man die dann einfach auch eingesetzt. Ja. Mhm. Zum Essen und für Heilmittel natürlich.
Jetzt hast du noch etwas mitgebracht? Ein paar Blümchen noch dabei. Auch noch.
Ja. Ich möchte noch mal gerne vielleicht auf den Bärlauch zurückkommen, weil oft meint man, der Bärlauch können wir nur die Blätter essen. Und das ist eben gar nicht so. Der Bärlauch ist fast ganzjährig zur Verfügung. Jetzt sind zum Beispiel die Blüten essbar, der Stängel ist auch essbar. Nachher bildet der Samen, die grünen Böllchen, die man jetzt da drin sieht in der Blüte, das werden nachher so Samenkapseln, die sind auch essbar. Könnte man auch trocknen als Pfefferersatz, sind dann ein bisschen scharf. Und was man auch denken kann, wenn der Bärlauch sich zurückgezogen hat, die Wurzelgraben und hat so eine Art Waldknoblauch. Was jetzt gerade aktuell ist, sind die Fichtenspitzen oder die Tannenspitzen.
Die sind so schön hellgrün,
die gell? Sind so weich. Ja. So schön hellgrün, mhm. Ja. Und da drin ist ganz viel Vitamin C und für Knochenaufbau ist die Tanne oder die Fichte da. Und die kann man jetzt auch sammeln. Man kann sie natürlich, jeder kennt den Hustensaft oder die Hustenmedizin aus der Wipfeli, aber man kann sie auch ganz fein zu Pulver zermahlen. Sammeln und trocknen, zu Pulver zermahlen und dann auch ins Müsli rein tun oder in die tägliche Nahrung. Da stärkt man seine Knochen und hat sehr viele Spurenelemente drin und Vitamine, wo man keine zusätzlichen Medikamente oder Vitamintabletten braucht.
Wie gut kennen Sie die Natur, die uns umgibt? Wie behutsam, wie achtsam und wie wach gehen Sie durch den Wald? Und was sehen Sie? Bäume, Vögel, Tiere? Oder sehen Sie Fichten, Buchen oder Specht, Ameisen oder Schnecken? Ich bin heute bei zwei Wildpädagogen, bei Heria und Brandolf im Alemannenmuseumsdorf in Mäder. Und die beiden haben eine Alemannenschule gegründet. Die Natur erlebbar machen, das ist nicht nur spannend, sondern auch lehrreich.
Die Alemannenschule bietet eben die einjährige bis zu dreijährige Ausbildung zum Waldläufer oder Wildnispädagoge, wo man anfängt, ein Erfahrungswerk zu machen. Also weg von der Theorie muss natürlich auch sein. Es gehört der Fachwissen dazu, wenn man mit Leuten über Natur oder mit der Natur arbeitet. Aber hauptsächlich geht es um ein Erfahrungswerk. Und wir selber haben die Wildnispädagogik-Ausbildung gemacht und die Wildnispädagogik an sich sieht sich als Begleiter für ein eigenes Erfahrungswerk. Weil jeder Teilnehmer hat einen völlig individuellen Zugang und macht auch eigene Erfahrungen. Und wir begleiten das. Und es ist oft sehr hilfreich, wenn einer vor einer Spur sitzt und einfach nicht draufkommen will, was es ist. Und man macht ein paar Hinweise und es läuft wieder weiter. Und das ist eine einjährige berufsbegleitende Ausbildung am Anfang. Und wer es eben vertiefen will, kann dann ein bis zwei Jahre weitergehen. Und Wildnispädagogik ist für mich jetzt einfach eine der umfassendsten Möglichkeiten, der Natur wieder zu erfahren. Und es ist zwar, es nennt sich Alemannenschule, aber der Anteil, wo wir jetzt vom Alemannischen einbringen, ist eigentlich recht bescheiden, weil wir hauptsächlich auf die Praxis gehen, mit denen wir dann auch mit anderen Menschen zusammen arbeiten. Also ein Aborigine, ein Bushman oder ein Nomi-Indianer können nicht anders Spuren lesen wie ein Europäer. Also das kann ich nicht alemannisch machen oder indianisch, sondern die Spur hat die Abfolge und die Geschwindigkeit und spricht das und das aus, was sie sieht. Über Spurenlehre könnte man jetzt lang reden, ich muss dann im Obacht gehen, weil wenn man nicht nur weiß, dass ein Tritt von einem Fuchs ist oder von einem Reh, sondern die Spurer Geschichtenerzähler anfangen, dann wird das so eine spannende Disziplin, wo die Sinne auf vielseitigste Art anregt, mit der Landschaft, die da zusammenhängt, mit der Spur, die ich da sehe. Also es ist ein irrsinnig umfassendes Thema und das ist nur ein Teil der Ausbildung. Wir haben in dem ganzen Jahr einen Rundherumblick. Es gibt da zum Beispiel das Survival und dort ist meistens ein kleiner Kampfgedanke, Mensch-Natur im Vordergrund, und die Wildnispädagogik kommt von der Naturvölker her. Das ist gegründet worden, Tom Brown, John Young und Tamarack, das sind so indianische Lehrer, und die vermitteln eben die Methode aus Naturvölkersicht, wo seht, wenn du so daheim bist in der Natur, kommst du gerne in den Kampfgedanke, sondern du warst dir immer zum Helfer, du warst immer, wo du was findest, und irgendwann bist du daheim in der Natur. Und je mehr ich in die Natur gehe, desto mehr fallen noch gewisse Ängste weg. Wenn in meiner Wahrnehmung Wald nur Zecker, Mucker und nass und kalt ist, will ich in die Pfeline gehen. Wenn ich aber mich auf den Wald einlasse und die ganzen Blickwinkel kennenlerne, wo der Wald hat, ist es ein Fass ohne Boden. Und da, also ich meine, das, ich könnte jetzt einen Tag lang drüber reden oder länger, was ich alles weiß vom Wald, aber ich könnte zwei Wochen oder länger drüber reden, was ich nicht weiß. Und das macht es so spannend, man hat nie ausgelernt. Es regt immer wieder neu an und es überrascht einem immer wieder.
Und verändert sich ja auch ständig.
Ja.
Na, zum Verständnis, man muss nicht, so wie man das von Indianergeschichten kennt, 14 Tage lang alleinig im Wald sie und dort gegangen, oder?
Nee, also das ist zum Glück ein sehr behutsamer Weg. Also wir wissen natürlich, dass wir zivilisiert in einer zivilisierten Welt leben und auch mit solchen Menschen zum Tun haben. Aber das Programm Natur ist im Mensch noch so aktiv, dass es gar nicht viel braucht, damit es wieder anspringt. Also das kann vom 8- bis 80-Jähriger jeder. Und viele Leute gehen spazieren, fühlen sich wohl, können vielleicht nicht mit dem Finger drauf sagen, warum sie sich jetzt gerade so wohl fühlen, aber das ist nur, weil sie in dem natürlichen Umfeld waren, wo wir Menschen eigentlich geprägt sind über Jahrhunderttausende Jahre. Und das, man sieht oft der Vergleich, die Software ist in uns immer noch so aktuell und aktiv, dass das sehr schnell anspringt. Mhm. Und wir merken da an der hörigen Teilnehmer, wie gut das der Mensch tut, wieder zumindest ein Wochenende lang, weil es aber berufsbegleitend ist, in der Natur sich aufzuhalten, am Feuer am Abend sitzen, Geschichten und Lieder singen und Geschichten erzählen und auch wieder die Natur berühren, angreifen, Erfahrungen damit zu machen. Und sich auch sehr nachzugehen, es ist eine ganz tolle Möglichkeit, Natur zu erfahren. Für mich die stärkste, die ich bisher kennengelernt habe, aber das ist so individuell, das muss jeder natürlich selber herausfinden. Aber für mich wirklich eine tolle Möglichkeit, in der Zeit Natur so nachzukommen.
In Ihrer Alemannenschule geben Sie nicht nur Ihr großes Naturwissen weiter, sondern Sie ermöglichen es, Natur erlebbar zu machen.
Ja, findet man uns unter alemannenschule.com im Internet. Da sieht man, was wir für Kurse anbieten, eben verschiedene Kräuterkurse oder unsere Ausbildung ist dort genau beschrieben. Und wir möchten einfach Menschen einladen, wo es vielleicht Interesse haben, ja, wo mehr mit der Natur sich verbinden möchten, wo Spaß und Freude daran haben, da mit uns einzusteigen. Ja. Mhm. Was jetzt noch ganz wichtig ist in dieser Situation, haben wir müssen die Ausbildung starten, jetzt sowieso auf Juni verschieben, also wäre für Menschen noch die Möglichkeit, sich gern da zu melden.
Die Zeit, in der wir uns jetzt im Moment befinden, verunsichert viele Menschen. Wie ist das bei euch? Haben ihr Angst?
Weil ihr seid ja Unternehmer. Angst habe ich keine, weil ich weiß, ich mich zum Versorger im Notfall. Was natürlich klar, die existenzielle Angst, dass unsere Kurse jetzt nicht stattfinden können, ist natürlich gegeben. Aber jetzt in dem Sinn ist sie keine Angst da, sondern da nehme ich auch wieder gern die Naturvölker her. Wenn zum Beispiel ein Ereignis war, weil Angst lähmt immer der Körper und macht uns handlungsunfähig. Dann haben sie einfach, da gibt es so eine Geschichte, wenn sie sind mit dem Boot rausgefahren ins Meer und dann ist ein Sturm aufgekommen. Und jetzt kannst du entweder in Panik verfallen, du ruderst und Es wird dir aber nicht helfen, du wirst vielleicht untergehen. Was die Naturvölker gemacht haben, sie haben sich eine ruhige Bucht gesucht und haben einfach den Sturm abgewartet. Und eben der Sturm wieder abzuwarten zu können, wenn er wieder vorbeizieht, weil es kommt wieder bessere Zeiten, es geht wieder neu los. Da muss man einfach die Ruhe bewahren, ja. Und das kann man dort auch lernen, in der Natur. Gerade wie sie jetzt, die Natur lässt sich jetzt nicht aufhalten mit dem Blühen und die Vögel singen immer noch. Sie lässt sich nicht aufhalten.
Also Ängste gibt es natürlich viele, einige sehr reale und begründete und viele, die sind unbegründet, weil man es einfach noch nicht weiß und sich eher im Kopf abspielen. Und da versuche ich einfach die Dinge auf mich zukommen und versuche dann zum reagieren, wenn es nötig ist.
Hilft euch eure Denkweise jetzt in der Zeit, in der die Welt sich verändert hat durch bestimmte Einflüsse und Viren? Hilft euch das, wie ihr denken?
Ja, ich finde schon, also da ich die Nahrung natürlich in mein tägliches Leben heute auch einbaue, finde ich, es stärkt unser Immunsystem. Das ist der Aufenthalt, wo wir draussen haben. Wir sind viel draussen durch unsere Tätigkeit da und eben mit Schulen, wo wir auch die Programme draussen veranstalten oder bei unserer Ausbildung. Und das stärkt schon, ja. Und das macht auch, ja, gibt Kraft.
Ist es so, dass man sich mit den Gegebenheiten, die rundum an passieren, halt einfach sieht, okay, es ist so und ich muss schauen, dass ich damit zu Gang komme? Oder wie siehst du das?
Ja, also was mich halt toll dunkt, ist, dass die Natur eigentlich wenig Raum für Routinen auflädt. Also es gibt natürlich routinierte Abläufe in der Natur, aber man kann mit nichts fix rechnen. Und das hat sich eigentlich ganz stark in unserem Denken eingenistet, dass wir eigentlich mit dem, was da ist, versuchen, das Beste daraus zu machen. Und die jetzige Situation wirft eigentlich aus einer Routine komplett raus. Aber das hat mir eigentlich oder uns nicht so schwer gefallen, weil wir einfach eine neue Situation haben und schauen, was wir daraus machen können. Das ist überhaupt das bewegliche Denken, wo in der Natur überall zum Finden ist. Kein Tier, wenn es am Morgen aufsteht, weiß genau, was passiert. Du musst immer eine gewisse Flexibilität haben. Und natürlich ist es beruhigend zum Wissen, dass wenn jetzt Geschäfte nichts mehr hätten, dass wir immer noch genug wüssten, was wir essen können, wo wir einen Platz zum Schlafen hätten und so weiter. Also das ist aber gleich das Zeitlose, was die Natur hat. Die bleibt einfach da und gleich. Und das ist schon sehr beruhigend, ja.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblock. Liebe Heria, lieber Brandolf, es war schön, unser Gespräch in eurem feinen Alemannenmuseum. Ich bin tatsächlich gestärkt von euch weggefahren. Im Ohr die Stimmen von Buchfink und Kohlmeise und der Duft von Gartensalbei, Schafgarbe und Lavendel umhüllt mich auch noch auf dem Weg ins Landesfunkhaus. So danke ich euch für diese lebendige Geschichtsstunde, den Ausflug ins Frühmittelalter und die Ruhe und Zuversicht, die noch in mir nachschwingt nach euren Erzählungen und die mich stärken für die Herausforderungen der nächsten Zeit. So danke ich euch für den Einblick in euer Leben, verneige mich vor eurer wertvollen Arbeit und wünsche weiterhin alles Liebe. Uli von Delft.